Ich habe gedacht, bevor wir, also einmal möchte ich mich bedanken, ich finde es so toll, wer die Folien gemacht hat mit den schönen Bildern, es ist alles so viel Arbeit. Das ist so viel Arbeit, wenn man am Rechner so das aushilft. Es gibt solche Profis, denen gelingt das mehr, aber man macht so viel falsch und bei mir, ich habe zu spät damit angefangen. Als mein Kollege Stefan Hofmann kam bei uns nach Braunschweig, da fing er dann bald an mit dem Atari. Das war das Neueste. Das war nicht dieser DOS schon, sondern Atari. Das war schon was mit Benutzeroberflächen und so. Und dann sagte meine Frau, du wirst nicht drum herum kommen. Du wirst von einer elektrischen Schreibmaschine, wie du umgestiegen bist, auch auf den Rechner umsteigen müssen. Seitdem steige ich um. Das sind viele Jahre geworden. Und ich weiß, was das für eine Mühe ist. Deshalb freue ich mich immer, wenn das jemand gelingt, was er da so fabriziert. Und das ist hier ein herzliches Dankeschön an den, der die Bilder ausgesucht und das hinterlegt hat. Eine andere Sache, die mir einfiel, bevor ich zum Thema komme. Ich denke mir, es wäre gut, ihr könnt das, das ist ein Vorschlag nur, zur Güte, ihr habt hier ein tolles Fenster. Warum eigentlich? Ich meine, die Aussicht ist nicht so toll, würde ich zugeben. Das könnte man auch farbig machen. Aber es ist ein Fenster. Nicht wahr? Ich habe mir vorgestellt, wenn die Gemeinde jedes Mal, wenn sie zusammenkommt, irgendwie durch dieses Fenster, nein, sind zwar die Fabriken, aber einen Blick irgendwie hat auf die Stadt. Wenn jedes Mal so ein Lobpreis, die man sich zuwendet und die Stadt segnet. Wir wollen ein Segen sein für diese Stadt, für Hemsbach und Umgebung. Wenn das hier in der Gemeinde lebt. Und dann kann man auch prophetisch beten, in der Weise, dass man sagt, wie das der Prophet Hesekiel macht, dass er den Menschen im Osten gebietet. Wo ist jetzt Osten hier? Ja. Da, Osten. Im Namen Jesu setzen wir den Osten frei, dass Menschen aus dem Osten kommen. Osten. Wir setzen Menschen aus dem Westen frei. Überall her. Süden muss da sein, ja. Und Norden, man kommt ja hier durcheinander, wenn man durch den Kreisverkehr fährt. Und es einfach ist ja dieses Gefühl entwickelt für diese Stadt und für die Menschen dieser Stadt und für die berufliche Situation vieler Menschen in dieser Stadt und für die Firmen in dieser Stadt. Es ist so wichtig für uns, dass es VW gut geht. Dann geht es uns allen gut. Wir hängen an VW und an den Zulieferfirmen natürlich. Bei uns der Haushalt würde um Tausende wegbrechen, wenn es VW schlecht ginge. Also aus reinem Eigennutz muss man sich überlegen, dass wirklich, dass man das Umfeld und die Firmen und die Menschen, die unterwegs sind, segnet. Weil das, damit hängt das zusammen, unsere Lebensqualität. Alles, was so dazugeht. Und vor allem die Menschen dieser Stadt. Und es ist auch gut, eine andere Sache, wenn man, um sich bewusst zu machen, dass man eine wachsende Gemeinde sein will, wenn man eine Minute in jedem Gottesdienst, vielleicht nach der Lobpreiszeit, ansetzt, wo man, das müsste man so ein Beamer machen, so eine Minute für einen Menschen, der unterwegs ist, auf Gott für ihn zu bieten, dass er den Weg hierher findet. Nur eine Minute. Aber beständig. Und dann macht man schon mal Platz für die Leute, die kommen. So geht Gemeindewachstum. Dann stellt man schon mal eine Stuhlreihe mehr auf. Guckt, fragt die Architektin, ist das jetzt, können wir noch andere Sachen machen? Wann bauen wir um oder was machen wir? Heute Nachmittag sprechen wir über andere Möglichkeiten. Wie geht das weiter? Das gehört alles dazu. Sonst ist das Reden von Gemeindewachstum einfach dummes Gerede. Man braucht auch nicht zu einer Konferenz nach Willowkrieg, nach Stuttgart fahren oder sonst, wenn man nicht bereit ist, bestimmte Dinge zu machen. Das ist umsonst ausgegebenes Geld. Dann kann man vielleicht auch lieber gleich in Urlaub fahren. Also so ein paar Hinweise. Ich meine, ich gebe nur Hinweise. Ihr überlegt das und findet euren Weg, der zu euch passt. Aber wert würde ich, dass man die Stadt im Blick hält. sagte, wir wollen Hemsbach und auch Weinheim. Die Weinheimer, wollen wir gleich, in welche Richtung seid ihr? Da drüber. Süden. Okay. Und auch durchs Fenster hinten die Weinheimer gleich mitsegnen. Ja. Es ist ja, das gesamte Umfeld muss sich verändern, geistlich, wenn es einer Gemeinde gut gehen soll. Ja. Wenn eine Gemeinde wachsen soll. Wir erleben in Deutschland bestimmte Sachen nicht so wie in Korea, wie in Afrika, weil dort das Umfeld anders ist. Und in Amerika auch. In Amerika bekehrt man sich halben Mühe wie hier. Weil man es kennt. Man kennt Born Again Christian, man kennt verschiedene Gemeinden. Es ist nicht so kompliziert. Und ich war ja in China, habe ich gestern erwähnt, und du hast mir noch gesagt, ich habe leider noch zu wenig Informationen. Ich war mit ein paar Leuten da zusammen und habe eine Kirche in Chengdu besucht, die ist vor 10 Jahren gebaut worden. Eine Kirche in Chengdu einfach, das sind noch mehrere Kirchen, die haben für 2000 Leute gebaut. Mit großartigem Turm. Mit neuester Technik vorne. Riesige Beamerleinwand, auf jeder Empore, überall die neueste Technik. Ich dachte, wir schlafen in Braunschweig. Ja, man muss sich nur mal umsehen in der Welt. Dann, wenn man nach China kommt, hat man sowieso ein bisschen, kriegt man Bammel, ob wir mitziehen auf die Dauer. Mit welchem Hunger Ehrgeiz und Hunger die nach dem Wohlstand jagen, ja, aber auch aufbrechen geistlich. Du hast da mehr mitbekommen als ich. Ich war zu sehr da. Unsere Freunde haben uns an alle wichtigen Tempel geschleppt und Sehenswürdigkeiten, die China zu bieten hat. So, damit schließe ich aber jetzt diese Sache ab. Worum geht es beim Christwerden? Und worum anschließend, wenn wir Christen geworden sind? Manchem, der als Pastor oder sonst in unsere Gemeinden kommt, hat den Eindruck, es geht beim Christwerden im Wesentlichen darum, dass man eine Erfahrung macht mit Gott und dass man dann so etwas wie eine Bekehrung erlebt und dass man am christlichen Glauben dann festhält und der Gemeinde treu bleibt und möglichst Gutes tut und das Böse vermeidet und dann am Schluss in den Himmel kommt. Ganz einfach, ja. Keiner von uns denkt hier so, aber es wäre auch nicht ganz falsch. Das ist auch ein Rahmen. Ich denke, es ist noch etwas anderes wichtig, dass Gott nicht nur interessiert ist, dass wir in den Himmel kommen, sondern Gott ist auch interessiert, wie wir in den Himmel kommen. Was aus unserem Leben geworden ist. Welche Persönlichkeiten wir geworden sind. Oder da gibt er sich doch eine Menge Mühe. Aber er nicht nur allein, sondern uns ist auch eine Menge Mühe aufgetragen. Und deshalb möchte ich heute einmal so über etwas ein Stück weit eine Entwicklungspsychologie mit euch entwickeln, wo Stufen aufgezeigt werden, wie man zu einer reifen geistlichen Persönlichkeit wird. Wenn man die Bibel zur Hand nimmt, merkt man, dass für die Bibel Ausdrücke wie wachsen selbstverständlich sind. Wachsen im Glauben. Aber was ist das? Man merkt, dass die Bibel ganz selbstverständlich in bestimmte Aussagen auf unser geistliches Leben überträgt. Natürliche Aussagen von normalen Wachstumsprozessen. So wie in dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 12 bis 14 davon gesprochen wird, dass wir, mancher denkt, das ist das Thema Rolltreppe, ja, zum Himmel. Man setzt mich drauf in Bekehrung, am Schluss komme ich im Himmel an. Das ist ein kleiner Irrtum. Es ist nicht ganz so. Im 1. Johannesbrief heißt es, ich schreibe euch, ihr Kinder, um euch daran zu erinnern, dass euch eure Schuld vergeben ist, das verbirgt der Name Jesus. Euch Väter erinnere ich daran, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Und euch, ihr jungen Leute, erinnere ich daran, dass ihr den Satan besiegt habt. Hier werden offensichtlich natürliche Lebensphasen mit geistlichen Phasen oder mit geistlichen Erfahrungen verknüpft. In einer ähnlichen Weise der Schreiber des Hebräerbriefes, wenn er da schreibt, ihr solltet eigentlich längst andere schon unterweisen können. Stattdessen habt ihr es immer noch nötig, dass euch jemand das ABC der Botschaft Gottes erklärt. Ihr braucht offensichtlich wohl doch noch Milch statt feste Nahrung. Wer aber Milch braucht, der ist noch ein kleines Kind, das die Sprache der Erwachsenen nicht versteht. Feste Nahrung gibt es aber für die geistlich Erwachsenen, die ihre Sinne geübt und geschärft haben. Diese beiden gelesenen Texte sind eine beschränkte Auswahl aus einer Vielzahl von Aussagen in der Bibel, die Hinweise geben auf unterschiedliche Erfahrungen, die Christen in ihrem Werdegang, im Prozess der Reifung ihrer Person, würden wir heute sagen, oder in dem, was die Bibel Heiligung nennt, erleben. Wachstum, Reifestufen. Ich möchte mal in einem ersten Durchgang ganz schnell zeigen, welche Stufen ich so erkannt habe. Die erste Stufe der geistlichen Kindheit, geistlicher Frühling, erste Liebe, werden wir was dazu sagen. Die zweite Phase der geistlichen Jugendzeit, Pubertät, Abkühlung. Wie sieht geistliche Pubertät aus? Abkühlung, Fragen, Einwände, die Erlebniskrise. Die dritte Stufe, die Phase des geistlichen Erwachsenwerdens, die geistliche Lern- und Lehrzeit, die Zeit des Einübens, der Arbeit. Viertens, die Phase des geistlichen Erwachsenseins mit einer Verstehenskrise. Es kommen immer Krisen, werdet ihr merken. Dann, fünfte Stufe, die Phase der geistlichen Elternschaft, verbunden mit der Vertrauenskrise. Ich werde das herausarbeiten. Sechste Stufe, die Phase der Freundschaft mit Gott, oder die Lebensernte. Danke. Das sieht alles ein bisschen sehr geordnet aus und man könnte jetzt denken, man durchläuft diese Phasen einfach so durch, automatisch. Aber ich habe beobachtet und ihr wahrscheinlich an anderen oder an euch, bei anderen sieht man es immer ein bisschen besser, Dankeschön, dann sieht man es immer ein bisschen besser als bei sich oder es geht auch so, man ist immer hellsichtiger bei anderen als bei sich. Ja? Da nimmt man andere Dinge wahr und zwar, dass manche Christen sich nicht weiterentwickeln, sondern manches Mal zurückentwickeln. Sie gehen von einer Stufe auf nicht vorwärts, sondern auch zurück. Aber es ist natürlich auch nicht schlecht gedacht, dass man vorwärts geht. Ich habe gesagt, es gibt so etwas wie geistige Sitzenbleiber oder Wiederholer, die immer dieselbe Kurve drehen. Und bestimmte, das hängt damit zusammen, dass wenn wir bestimmte Erfahrungen in unserem Leben nicht gründlich bearbeiten, wiederholen wir das. Das ist halt im Leben so. Man hat immer gesagt, wer aus der Geschichte nicht lernt, ist verdammt, sie zu wiederholen. Das gilt für die große Geschichte. Es gilt aber auch für die persönliche Geschichte. Dann komme ich immer in einem Arbeitsprozess, in eine Situation, wo ich denselben Arbeitskollegen oder einem selben Chef begegne. Und ich wiederhole das. Immer meine Konflikte kommen immer wieder. Ich habe es irgendwie nicht begriffen. Die anderen. Ja? Manchmal komme ich in die Gemeinde und es sind dieselben Konflikte. Und ich lerne nicht. Ich fühle mich überall gemobbt oder wie auch immer. Ja? Man muss aus einer Situation die begreifen, lernen und dann kann man weiter. Und deshalb entwickelt sich mancher im geistlichen Leben weiter, mancher bleibt stehen, mancher geht zurück. So kann man erleben, dass manche jungen Christen in relativ kurzer Zeit eine ziemliche Reife erreichen und manche älteren Christen bei vorgerücktem Alter relativ kindisch sind, was Glaubensdinge angeht. Menschlich, das ist immer zusammen. Wenn ich kindisch im Glauben bin, bin ich kindisch im persönlichen Leben. Ja. Das Geistliche ist nicht zu trennen von der Persönlichkeitsentwicklung. Das hängt zusammen. Wir versuchen manchmal so die Dinge zu trennen. Aber ich habe nur einen Kopf und ein Herz und eine Seele. Und das ist eine Gesamtentwicklung. Deshalb ist es wichtig, kann ich sagen, Heiligung führt zu einer Entwicklung der Persönlichkeit. Doch nicht zu irgendetwas Wolkenkuckucksheim. Sondern meine Persönlichkeit wird weiterentwickelt. Mancher hat Heilung nötig und nachreifen bleibt deshalb auf einer Stufe in einer gewissen längeren Zeit stehen. hat, Dinge aufzuarbeiten. Ist so. Ich will nun euch diese Stufen etwas genauer ansehen. Und da gilt immer, wenn wir das so miteinander ansehen, stellen wir uns natürlich die Frage, wo mag ich gerade stehen? Was sind die Themen, die bei mir dran sind? Was wäre der nächste Schritt, den ich zu gehen habe? Und wo mag ich in meiner Entwicklung vielleicht hängen geblieben sein? Wo wäre ich gerne? Ja, so mit diesen Überlegungen hört jetzt mal weiter zu und hör mir auch selber zu, wo ich da weiter muss. Erste Wachstumsstufe, die Phase der geistlichen Kindheit. Ich habe immer für jede Phase so ein Modell genommen, eine Person, wo die so ein bisschen, wo man Charakteristisches daran erkennen kann. Die Vorzüge und Gefährdungen dieser Phase habe ich für mich an der Person des Johannes Markus, dem späteren Verfasser des Markus-Evangeliums, erkannt. Die Angaben zu seiner Person sind zwar nicht so reichhaltig, aber es ist eine der lustigsten biografischen Skizzen, die wir im Neuen Testament finden, ist die Selbstbiografie von Markus. Hat sie schon mal jemand gelesen, wo der Evangelist Markus sich einträgt? Ist euch das schon mal aufgefallen? Hat ja keiner geschrieben, wo er war, wer er ist, sondern die haben sich damals in einer Szene eingetragen. Und hier ist eine Szene, die fragt uns, welchen Sinn macht das überhaupt? Und man erkennt, da heißt es, da heißt es in Markus 14, Vers 51 und 52, in zwei Versen, eine kurze Biografie. Ein junger Mann folgte Jesus. Er war nur mit einem leichten Überwurf, also ein Nachthemd, bekleidet. Ihn wollten sie auch festnehmen und festnageln. Ja, du gehörst auch zu Jesus. Aber er riss sich los, ließ sein Kleidungsstück zurück und rannte nackt davon. Das ist der erste Flitzer, der in der Geschichte auftaucht. So nennt man die Leute ja, die nackt unterwegs sind. Wie kommt jemand dazu, sie so zu beschreiben, frage ich euch. Das ist eine Selbstbeschreibung. Ein Flüchtling. Da beschreibt sich jemand als einer, der im entscheidenden Moment die Flucht ergreift. Wie das Hasenpanier, wie sagt man, auf das Hasenpanier ergreift. Oder gibt es noch so ein paar verschiedene farbige Ausdrücke, mit denen das beschreibt, wo immer im Entscheidenden jemand zurückzuckt. Und er beschreibt sich also in der Situation des Flüchtigen. Das wird nachher, wird in seinem Leben deutlich, das war die Lebenserfahrung, die er gemacht hat, dass es seine Schwachstelle war. Denn als er die Bibel beschreibt oder erzählt davon, dass er unterwegs war mit oder sich angeboten hat in seinem jugendlichen Enthusiasmus, mit den Missionaren Barnabas und Paulus auf Missionsreise zu gehen. Und solange die bei Onkel und Tante, bei Juden in Zypern unterkommen, ist das alles okay. Aber als sie in Kleinasien ankommen, in feindliche Umwelt und die dann nachts auf dem Boden schlafen und so weiter, oder was immer war, merkt er, das ist nicht mein Ding. Und er macht sich, ohne das mit den beiden abzusprechen, flüchtet er nach Hause zu Mama in Jerusalem. Die hatte ein großes Haus, die war sehr wohlhabend und er war dort wahrscheinlich Gymnasiast, der auch Griechisch gut gelernt hat, deshalb konnte er Griechisch schreiben. Er war Schüler. Im Nachhinein kann man sagen, ohne einen solchen Mann hätten wir nicht das erste Evangelium. Er ist Erfinder des Evangeliums, einer Evangeliumsschrift. Die anderen haben sich an ihn angelehnt. Aber das war zu der Zeit noch nicht abzusehen. Er wollte sich in seinem Enthusiasmus an einer Stelle bewähren, wo er es gar nicht konnte. Er war kein Pionier. Er konnte es nicht. Und wenn es brenzlig wurde, wie gesagt, so hat er sich ja nachher erkannt, dann war er nicht mehr da. Was so zu beobachten ist, ist, jemand hat gesagt, so der Typ des geistlichen Überfliegers. Und für mich so ein Modell für das, was wir, wenn wir Christen werden, erleben in der ersten Phase unseres Lebens. Die erste Phase unseres Christseins ist bestimmt von einem Gefühl der Freude, der Begeisterung, der Dankbarkeit. Wir haben es endlich geschafft, Christen zu werden. Wenn jemand so im christlichen Elternhaus groß wird, wie ich das, freut man sich, dass man es endlich geschafft hat, sich zu bekehren. Ja, das ist immer ist das vor einem irgendwo. Und andere auch, es hat einen langen Weg hinter sich. Freut sich, dass er jetzt Christ geworden ist. Alles okay. Da ist die Liebe zu Christus, die Liebe zu den Christen. Könnt ihr euch erinnern, wie ihr, als ihr bewusst euch für die Gemeinde entschieden habt, wie ihr die Schwestern und Brüder um euch herum erlebt habt? Für mich waren die auf einmal, ich habe eine andere Beziehung zu ihnen gewonnen. Das waren nicht mehr so komische Heilige, sondern ich war ja einer von denen, von den komischen Heiligen jetzt auch. Und ich liebte, es war eine tiefe Liebe zur Gemeinde. Es war für mich geradezu ein Zeichen meiner inneren Erneuerung, der Wiedergeburt, wie der Apostel Johannes das sagt. Wir erkennen, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder, Schwestern natürlich auch. Das ist so etwas Neues. Und das ist eine Frage, eine Zeit, die sehr schön ist. Die Gebete sind frisch und ursprünglich. Es macht uns Freude zu beten. Wir haben das selbstverständliche Bedürfnis, mit anderen über unseren Glauben zu sprechen. Ich habe mal so eine Biografie gelesen, hat mir imponiert, jeden Tag mit einem Menschen über den Glauben zu sprechen. Habe ich versucht, auf jede Gelegenheit, auf die Führung des Heiligen Geistes zu hören und ein Gespräch anzuknüpfen mit irgendeinem Menschen. Mehr oder weniger glücklich. Das ging über längere Zeit. Man macht dann aber auch Erfahrungen von Skepsis und Ablehnung. Man ist in dieser Phase, man sehr radikal, man denkt schwarz-weiß, man Christ oder nicht Christ, errettet oder verloren, Himmel oder Hölle, es ist schwarz und weiß. Es hat jemand mal gesagt, dass, wo sich das am deutlichsten widerspiegelt, ist das in dem Bibelwort, wer nicht für uns ist, der ist wider uns. Also ich war schwer auf Kampf und Evangelisation gebürstet. Ist nicht alle gleich, aber ich habe beobachtet, dass viele junge Christen in dieser Phase der ersten Begeisterung oft lebhaft von der Frage bewegt werden, ob sie doch vielleicht Theologie studieren oder hauptamtlich missionarisch tätig werden könnten. Man kann es gar fast nicht anders vorstellen. Kennt ihr so eine Phase, wo ihr sagt, ich kann doch keinen normalen, säkularen Beruf ergreifen jetzt, wenn ich in der als jüngerer Mensch, ja. Wenn man schon seinen Beruf hat, sagt, muss man dabei bleiben, Bruder Klaus, ja, das ist halt, dann ist man da drin, dann marschiert man. Aber das ist so eine Phase, und es hat mal jemand gesagt, manche verwechselt die Berufung, den Ruf zu einer tieferen Hingabe mit einer Berufung zum hauptamtlichen Dienst. Manche scheitern dann auch, weil der Ruf zu einer tieferen Hingabe nur jedem gilt, nicht unbedingt das Nervenkostüm hat, was man braucht, wenn man einen hauptamtlichen Dienst will und soll und Menschen zu führen hat. Alle möglichen. Das ist ja keine homogene Truppe, mit der man dann unterwegs ist, sondern eine Vielzahl von Menschen und Persönlichkeiten. In dieser Phase macht man auch manchmal die schmerzliche Erfahrung, dass die Krise, die ich beschrieben habe, dass ein Stück so die Erfahrung des Neu- und ganz Anderssein verschwindet. Das ist eine Anfangsphase. Und sich in dieser Phase alte Verhaltensweisen zurückmelden. Das ist eine Beobachtung. Man fühlt sich am Anfang neuer, als man kurz danach ist. Könnt ihr es nachvollziehen? Das ist so. Das ist so. Hermann Hesse hat das gesagt, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und das ist auch im christlichen Glauben so. Das ist alles so neu und wir fühlen uns so anders. Ich kann mich erinnern, dass ich mich auch meinen älteren Mitchristen in unserer Kleingemeinde irgendwie überlegen fühlte, von meinem Gefühl her. Ich habe mich immer gewundert, warum die so jämmerlich beten. Die sind doch so lange dabei und gehen so lange mit dem Herrn, haben so viele Erfahrungen. Und das hörte sich immer so ein bisschen trist an, als kämen sie mit dem Leben nicht so richtig zurecht und war irgendwas nicht so richtig in Ordnung. Da dachte ich mir, da bist du doch schon weiter. Das stimmte natürlich nicht, aber das Gefühl, ja. Und warum sind die nicht mit mehr Eifer dabei? Mir hat das damals der Satz immer gut gefallen, unser Jugendleiter gesagt hat, werde ganz sein oder lass es ganz sein, hat mir imponiert. Werde ganz sein oder lass es ganz sein. Ja. Heute sehe ich das differenzierter. Aber schwarz und weiß, ja. Das war die Phase. Was sind die Aufgaben? Ganz tief Vergebung und angenommen sein bei Gott zu erfahren und zu erleben, dass ich mein Leben gründe, bewusst in zentralen Glaubenswahrheiten, dass ich zu einem eigenständigen Bibellesen komme, sondern immer sage, in der Gemeinde in Amerika sagen wir, feed me, fütter mich, fütter mich, fütter mich, gib mir Nahrung, Schwarzbrot, ja. Sondern dass man lernt, man kommt aus dieser Phase raus, wenn man eigenständig wird, die Bibel, einen Zugang zur Bibel findet, was für manche Menschen schwierig ist. Ich habe Leute kennengelernt, die sind in ihrer christlichen Sozialisation immer so zu Hause mit der Bibel traktiert worden. Ich habe wenn man mit ihm betete und so eine Andacht im Auto beten wollte, fing immer an zu gähnen, die Person. Wie kommt das? Ja, das erinnert mich immer an die Abendandacht zu Hause. Kurz vorm Schlafen. Da dachte ich, okay. Und so stellen sich so bestimmte Dinge heraus. Die Herausforderung, sich zu gründen, dann einen Platz und eine Aufgabe in einer christlichen Gemeinde zu finden. Ich fand das damals von unserer Gemeinde etwas überraschend, aber die sagten, der lernt Industriekaufmann, der kann rechnen und kann lesen und schreiben und rechnen. Der macht jetzt den Büchertisch. Ich habe den Büchertisch, die Zeitschriften, Friedensboten, was man damals alles so machen muss. Habe ich gemacht. Das war meine Aufgabe. Dadurch musste ich immer da sein, war ich fest verpflichtet. Ist nicht schlecht. Man hat gleich gemerkt, eine kleine Aufgabe zu übernehmen, da wächst man hinein, man wächst mit den Aufgaben. Eine zweite Phase, die ich mit dem Modell Simon Petrus verbinde, die Phase der Jugend und Pubertät. Man würde nun mit Petrus nicht gerade die Pubertät verbinden, aber die Erfahrungen, er war sehr pubertär in der Phase, in der er uns geschildert wird, in Evangelien. Er ist ja auch älter geworden und reifer. Man kann in seinem Leben sehr schön studieren, wie er an seine Grenzen kommt. Ich denke, das gehört auch zum Wachstum, dass man lernt, an seine Grenzen zu kommen. Wir hören ihn, wer die Evangelien bis hin hört, ihn noch vollmundig tönen. Herr, wenn Sie dich alle verlassen sollten, ja, ich niemals. Und kurz danach, ein paar Stunden später, sagte, ich will verflucht sein, von Gott verdammt, wenn ich diesen Menschen kenne. Hatte der ein Gefühl für sich, würde der sagen, der hatte Selbsterkenntnis? Der war wie eine Blindschleiche, was ihn selber anging. Keine Ahnung. Der hatte so ein ideales Ich von sich, er hatte sein reales Ich noch nie erkannt. Seine Selbstwahrnehmung war völlig schwach. Und in dieser Phase ist es oftmals wichtig, dass wir, und das lässt Gott auch zu, dass wir an uns selber enttäuscht sind und unsere Grenzen erkennen. Ein Christ hat mal mir gegenüber gesagt, es gab auf meinem christlichen Weg eine Zeit, in der ich Dinge getan habe, die ich nie für möglich gehalten hätte. Zum Glück hat Gott mich auch in dieser schlimmen Phase meines Lebens nicht losgelassen, sondern festgehalten. Es hat mal jemand, ein anderer mal zu mir gesagt, ich habe nach meinem Christ geworden sein, schlimmer gesündigt als vorher. Ich dachte, ja, merkwürdig. Und Gott hat das nicht verhindert. Manchmal müssen wir auf den Grund ankommen unseres Lebens, ja? Weil wir immer andere sein wollen, als wir sind. Und Gott sagt, ich möchte nicht irgendeinen anderen, ich möchte dich und ich möchte eine ehrliche Beziehung. Ich möchte gerne, dass du weißt, wer du bist, wer du bist und möchte wissen, du sollst erkennen, wer ich bin. Und bei der Bekehrung übergeben wir Gott für gewöhnlich unser ideales Ich, so was wir sind, nicht mit unseren Harten, aber wir wissen nicht, wer wir wirklich sind. Ich habe erst nach meiner Bekehrung viel später begriffen, wie sehr ich Erlösung nötig habe, wie sehr ich Jesus nötig habe und seinen Tod am Kreuz, das Ganze, was mit Erlösung verbunden, habe ich zu Anfang nicht gescheckt. Erst später. Und das sind, weil sich in dieser Phase manchmal auch Sünden, alte Sünden und Gewohnheiten mit Heftigkeit zurückmelden und die starken Gefühle der Dankbarkeit abnehmen. Es ist eine schwierige Phase. Dann nimmt die Freude oftmals in dieser Phase am Gebet ab. Die Freude am Bibellesen. Wenn ihr einen Neuchristen fragt, hast du dir heute überlegt, ob du in den Gottesdienst gehst oder nicht? Sagt er, nee. Wieso? Ich freue mich so, dass ich in den Gottesdienst gehe. Kennt ihr das? Es war gar keine Frage, dass ich nicht gehe. Das habe ich mir gar nicht überlegt. Aber dann gibt es eine Phase, wo Christen zu Hause sind, sagen, gehe ich heute oder gehe ich nicht? Das muss nicht gleich eine große Krise sein. Ich will es nicht überdramatisieren. Man kann auch einfach mal so nicht gut beisammen sein. Aber es bröckelt so etwas von dem weg, was man so einigermaßen sicher zu haben schien. Das ist eine Phase der Verunsicherung, die Gott zulässt. Warum? Weil Gott möchte, dass wir uns in dieser Phase besser kennenlernen. Im Blick auf das Volk Israel sagt Gott, im Blick auf die Wüstenwanderung, die Israel durch hat, sagt Gott im 5. Buch Mose steht es, damit du erkennen würdest, was in deinem Herzen ist. Damit du zur Selbsterkenntnis kommst, dich selber kennenlernst, halten viele Christen diese Phase aus oder versuchen sie, die Phase zu überspringen? Was meint ihr?
Ich glaube, in dieser Phase stecken die meisten auf.
Ja. Ich habe versucht, in dieser Phase, wenn ich auf mich zurückblicke, das zu überspringen. Man kann auch immer wieder man fährt zu Kongressen, um aufgeladen zu werden. Man nimmt so etwas wie, das nicht wie Drohung, das wäre falsch, aber wie? Den nächsten Kick. Man sucht den nächsten Kick, damit man sich nicht begegnet, in der Realität ankommt.
Ja. Das ist interessant, dass du diese Phase als eine zweite Phase, als einen Fortschritt beschreibst und nicht als ein Zurückgehen. Ich glaube, die meisten würden das als Regression.
Ja, empfindest du so. Du warst doch schon weiter. Du hast doch schon intensiver gebetet. Du hast doch schon mit mehr Liebe, im Lobpreis warst du schon besser dabei. Warum sagt dir das Lied überhaupt nichts? Das ist eine Phase. Erleben manche in der Gemeinschaft, ich verstehe das gar nicht. Wo stehe ich denn? Es gehört zu unserem Leben dazu. Und es ist gut in der Phase, wenn wir Freunde oder Seelsorger finden, die sagen, du, die Phase musst du aushalten, da musst du durch. Hier hilft nicht nur Beten und Bibel lesen, wie sonst der Rat ist, ja, sondern hab Mut zur Auseinandersetzung mit dir selber, mit deiner Vergangenheit, mit den Strukturen deiner Familie, aus denen du herkommst. Na, muss ein Christ sich mit Psychologie und Therapie befassen? Nein! Ja? Das gibt jetzt typische Abwehrhaltung. Ja? Natürlich, das Leben. Muss so wissen, auf wer ich bin. Ich kann doch nicht einfach Enttäuschungen über mich, ich muss nicht weiterleben. So eine Phase, wo Gott uns hineingeraten lässt. Und so Petrus sagt er, interessant, wenn du dich dermaleinst bekehrst, der war bekehrt, ja, aber es gibt andere Formen von Bekehrung. Die Bekehrung zu uns selber. Dass man sich zu sich selber bekennen lernt. Schwer. Manche haben es leichter. Manche schämen sich für sich selber. Das kommt aus der Entwicklung heraus. Schäm dich. Wir haben den Eindruck, wir sind nicht adäquat in unserem Verhalten. Also schämen wir uns, für das wir sind und was wir auch nicht können. Und bei manchem ist die Scham so tief, dass er sich selber verleugnet. Es gibt diesen berühmten Roman von Max Frisch Stiller, wo der beginnt mit dem Satz, dass er sagt, ich bin nicht Stiller, sagt er ja. Ich bin nicht Stiller. Es geht immer um das ideale Ich und das wahre Ich. In dem ganzen Roman. Fand ich hochinteressant. Habe ich mein Leben auch drin gefunden.
Es gibt ja Menschen, die solche Opfertypen ihr ganzes Leben sind.
Ja.
Das ist wahrscheinlich vergleichbar. Die sich nicht annehmen, die sich für sich schämen, werden immer Opfer sein.
Ja. Als hätten sich immer als Opfer. Ja. Und die bleiben in diesem Modell, ja. Manchmal hört man das auch natürlich in unserer Sprache, in der Art, wie wir beten. In dem Gebet regressieren wir manchmal ins Kindliche, ins Frühkindliche. Statt dass wir wie eine erwachsene Frau beten, wie ein erwachsener Mann, beten wir dann plötzlich wie Kleinkinder. Man kann sich ja weiterentwickeln, ja. Und das ist eine Phase, die ganz wichtig ist, die als Rückschritt gesehen wird, aber die ein Fortschritt ist. Und deshalb in der Phase bleiben manche auch, natürlich wenn jemand größere Lebensprobleme mitbringt, von seiner Ursprungsfamilie, aus seiner persönlichen Geschichte, dauert diese Phase länger. Und es ist manches Mal in dieser Phase auch für Christen hilfreich, wenn ein Christ einen guten Mentor hat, oder auch einen Therapeuten, der ihm einfach als Spiegel hilft, zu sich selber zu stehen und zu sich selber zu finden und nicht vor sich selber immer zu flüchten. Hat was. Und die Aufgaben dieser Phase sind, die Erlebniskrise zu bewältigen. In dieser Phase erlebt man geistlich nicht mehr so viel. Es scheint, als hätte ich Gott etwas zurückgezogen. Das macht er extra. Weil wenn er uns dauernd umarmt und küsst und herzt, wenn Gott uns dauernd drückt, herzt und umarmt, lernen wir auch nichts. Wir müssen uns lernen, in unsere Erlebniskrise zu bewältigen, das Nachlassen von Erfahrungen, unsere Vergangenheit aufarbeiten, wo wir herkommen, das wird uns erst dort bewusst, wer wir sind. Und dass Gott uns berufen hat auf diesen Weg. Die Auseinandersetzung mit uns selbst, tiefere Einsichten in unseren Charakter und unsere Gefährdungen. Ich habe das genannt, eine zweite Bekehrung zu vollziehen, die Bekehrung zu uns selbst. Das wird sich immer wiederholen. Es ist nicht so, dass man es einmal abhakt. Es ist wie bei einer Zwiebelschale, da kommen immer neue Schalen. Ja. Man geht immer, oder man geht in so einer Spirale, auch in der im Reifeprozess. Das sind die Aufgaben. Mein wahres Selbst Gott zu geben und hinzugeben. Da wird die Beziehung zu Gott noch einmal ehrlicher und tiefer. Die andere war auch gut, aber das ist eine andere Lebensphase. Die dritte Phase, die Phase des Erwachsenwerdens, die geistliche Lern- und Lehrzeit. Martin Luther hat einmal gesagt, das Christenhandwerk ist das Beten. Das lernt man wie ein Handwerk. Vieles am christlichen Glauben geschieht und mit uns geschieht nicht durch Wunder. Wenn Gott auf alle meine Gebete erhört hätte, wie ich gerne wäre und geworden wäre und sein würde und so, ihr könntet mich nicht ertragen. Ich wäre schon ein Engel. Der Glanz der Ewigkeit würde schon hier hereinbrechen. Ja. Gott hat so viele meiner Gebete nicht erhört. sondern hat mir gesagt, Junge, kneif die Backen zusammen und arbeite. Christliches Leben und Reife ist Arbeit. Arbeit mit und an sich selbst und Christsein ist harte Arbeit. Nicht nur, ist auch Vergnügen, aber ist auch harte Arbeit. Ich fand diese Lehrzeit am besten verkörpert in der Person des Apostelschülers Timotheus, deshalb habe ich ihn als Modell genannt, der durch den Apostel Paulus in Kleinasien Christ geworden war, als Apostelschüler und Begleiter unterwegs war und später Leiter und Bischof für mehrere Gemeinden in Kleinasien geworden ist. Der hat sich praktisch, an ihm kann man so sehen, ein ständiges Reifen und Bemühen. Und der Apostel Paulus beschreibt ihm gegenüber, auch dem Timotheus, das geistliche Leben in den Bildern eines Sportlers. Er spricht von einem Wettkampf und sagt zu ihm, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Lerne, mit den Waffen umzugehen. Kämpfe. Üb dich ein. Diese Phase ist oft durch eine kämpferische Grundstimmung auch bedingt. In dieser Phase gibt es auch viele Auseinandersetzungen, Lehrstreitigkeiten. Solche Leute streiten auch sehr. Die haben klare Überzeugungen inzwischen gewonnen. Die machen in der Gemeinde auch manchmal Not. Aber das ist eine Frage auch jetzt, wo man auf der anderen Seite, wo man Gewohnheiten einprägt. Ich weiß nicht, ob das hier kommt. Etwas weiter. Bleib mal hier. Sehe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Ihr kennt den Spruch vielleicht, habt ihr mal gelesen. Sehe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Wenn du oft genug etwas tust und eine Gewohnheit gebildet hast, entsteht daraus ein Charakter, eine Persönlichkeit. Sehe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Das Einüben bestimmter Dinge. Man merkt, es fällt mir vieles nicht mehr so vom Himmel zu, sondern ich muss mir eine Methodik entwickeln, wie ich die Bibel lese. Ich muss mir eine Methodik entwickeln, wann und wie ich meine stille Zeit mache. Sonst mache ich sie gar nicht. Ich muss wissen, oder ich mache sie gar nicht, ich bete immer. Ja? Ist auch eine Methodik. Aber ich muss Methoden entwickeln und Gewohnheiten bilden. Und bei Jesus heißt es, nach seiner Gewohnheit ging er am Sabbat, wohin? Zum Fußballplatz. Nein, zur Synagoge. Es war eine Gewohnheit. Er ging nicht, weil es ihn so hingezogen hat, es war seine Gewohnheit. Und ein guter Christ lebt von vielen Gewohnheiten. Das Gewohnheiten stabilisieren ein geistliches Leben, oder? Seht ihr es anders? Gewohnheiten sind nötig. Und die Gewohnheiten bilden sich Erholung. In dieser Phase geht es um die Bildung eigenständiger Anschauungen, die Einübung heiliger Gewohnheiten, das Verlernen schlechter Gewohnheiten. Warum nimmt uns Gott manche schlechten Gewohnheiten nicht einfach weg? Braucht ihr doch nur. Oder? Ja, es geht um unsere Charakterbildung, um unsere Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit bildet sich durch Gewohnheiten. Nicht durch ein Wunder.
Aber man ist so in so einer Spur drin, und es ist schwierig, eine neue Spur. Also, ja.
Ja.
Aus dieser Spur raus, man rutscht immer wieder in die alte Spur rein.
Ja. Aber Gott könnte das doch verhindern.
Ja.
Warum macht er das nicht? Er könnte doch so viel machen, dann werden wir als Gemeinde hier in Hemsbach, ihr wärt so toll, wenn alle eure Gebete in Erfüllung gegangen wären, ihr wärt auch mindestens so gut, wie ich gerne gewesen wäre. Ja.
Wir sind ja keine Marionetten.
Wir müssen lernen. Genau. Ja, aber ich habe einen eigenen Willen, ich will das. Aber trotzdem gelingt das nicht. Ihr müsst es 100-mal tun, bis es zur Gewohnheit wird. Das ist so mühsam. Bitte? Ja. Das Leben ist wie eine Schule, ja.
Andere Menschen besser dadurch beurteilen können und wieder anders auf sie zugehen.
Ja.
Können sie auch besser verstehen.
Ich kann auch Verständnis haben. je reifer ich werde, umso mehr verstehe ich alle. Als Jüngling im Glauben oder also der die mittleren Phase verstehe ich schlecht. Oder wenn ich nie durch so eine Erlebniskrise gegangen bin, kann ich nicht jemanden verstehen, der anders tickt. Der mit so wenig, relativ wenigen geistlichen Erfahrungen auskommen muss. Wo Gott sich offenbart oder bestätigt, dass es ein Wort gibt und so. Wo das so dürr ist. Blöde Zeit. Gott lässt ja solche Dürrezeiten auch zu. Ich denke, das muss doch nicht sein. Immer gut, gerne gut drauf.
Ja? Führen nicht manche Gewohnheiten auch zur Sterilität? Das heißt, ich muss unterscheiden lernen zwischen den guten und schlechten Gewohnheiten. Wenn ich nur in die Kirche gehe aus Gewohnheit, oder den Wunsch zu haben, zu lernen und zu wachsen, dann ist nach meiner Meinung eine eigene Barriere in der Stelle.
Aber ich habe die Chance, wenn ich da gehe, regelmäßig, dass ich einen Impuls bekomme, der mir hilft zum Wachsen. Ich, sonst nicht. Man braucht manchmal nur die Gemeinschaft mit anderen. Es braucht gar nicht gepredigt werden. Und man hört jemand reden oder beten und man hat einen Impuls für das eigene geistliche Leben und so eine Korrektur. Das ist gar nicht viel gesagt. Und das passiert ja manches Mal auch einfach in der Begegnung in den Gemeinden. So ein Abgleich.
Ja, direkt dazu. Also Gewohnheit heißt ja, ich mache etwas, ohne dass vor dieser Handlung eine Entscheidung liegt. Ich mache es einfach so. Mhm. Vorher war eine Phase, wo ich mich vor jedem Tun entschieden habe. Gehe ich heute in Gottesdienst, gehe ich nicht. Ein Entscheidungsprozess.
Ja.
In dieser Phase kein Entscheidungsprozess. Los. In der Phase, wo es ein Entscheidungsprozess war, hat sich ja an meinem Handeln auch eine Erwartung dran gehängt. Ja? Wenn ich jetzt in Gottesdienst gehe, dann rechne ich damit, dass Gott mich anspricht, dass ich erfüllt werde, dass ich Gott auf eine neue Art und Weise erfahre oder etwas erfahre. Bei der Gewohnheit ist ja die Gefahr, da hängt sich keine Erwartung mehr dran. Ich gehe einfach.
Das würde so das Negativ bringen.
Aber ich sehe das ähnlich zum Beispiel wie mit einer Entscheidung. Ich gehe einmal dran und sage, was ist ein Problem? Wie kann ich dieses Problem überwinden? Was muss ich tun? Fitnessstudio. Ich gehe nicht hin. Ich habe jetzt gehört, Luther geht hin.
Ich sollte auch hin, aber...
Das war jetzt nicht gemeint.
Jetzt macht ihr mir gleich ein schlechtes Gewissen.
Nein, da ist einmal die Auseinandersetzung. Das ist gut. Das brauche ich. Das will ich. Ich glaube schon in den ersten Malen, es ist immer noch eine bewusste Entscheidung hinzugehen, aber dieses... sich bewusst entscheiden müssen, um dorthin zu gehen. Und der Punkt, dass man dorthin geht, weil man sich einmal entschieden hat, es ist gut und ich habe was davon, diese Entscheidungsstärke kann abnehmen, weil ich in die Gewohnheit reinkomme. Ich finde es nur wichtig, dass wir unsere Gewohnheiten regelmäßig reflektieren. Ist das, warum ich damals die Entscheidung getroffen habe, heute immer noch gültig?
Ja, ich denke, das ist eine gute Erklärung dazu. Marianne? Ja.
Weil sonst würde ich sagen, dann stehen wir alle auf drei.
Alle. Ja.
Also ja. Ist nie abgeschlossen.
Ja.
Deshalb denke ich, kann man das nicht zuordnen in einer Wachstumsphase.
Nur in dieser Phase das war so der Gedanke, stabilisiert sich das, was als Christ aus mir wird, den Rahmen, das Gerüst, das Korsett, in dem ich lebe. Das andere ist noch so schwimmend und in Bewegung. Und hier kriegt das eine gewisse Form. Das war so der Gedanke. Wobei jetzt, ich habe das mit den Gewohnheiten ganz positiv aufgenommen, weil ich sagte, es ist wichtig, es ist so schön, wenn in der Gemeinde bestimmte Leute so Gewohnheiten haben, finde ich so toll, weil das in der Gemeinde eine gewisse Stabilität gibt. Die geben ihr Geld oder das Opfer oder den Zehnten. Die überlegen nicht, heute geht es mir so, morgen geht es mir so, übermorgen könnte es mir noch anders sein. Die machen das. Ich habe gerne Mitarbeiter gesucht. Ich war dankbar, dass meine Sekretärin so ein Mensch war mit festen Gewohnheiten. Darauf konnte ich mich verlassen. Ich suche mir immer Leute als Mitarbeiter, weil ich so eher kreativ und spontan bin, die sehr stabil und kontinuierlich Dinge machen.
Jetzt spricht der Pastor.
Bitte?
Jetzt spricht der
Pastor.
Ja. Ich versuch das, die Ergänzung. Ja. Meine Frau ist auch zuverlässiger als ich. Sehr pflichtbewusst. Freue ich mich darüber. Profitiere ich davon. Ich versuche es auch zu sein, aber bei ihr ist das die Gewohnheit stärker. Bei mir sind mehrere Entscheidungen nötig. Und dafür habe ich andere Qualitäten. Aber also deshalb fasse ich Gewohnheiten so positiv auf. Ja? Und ich sage, wenn ich so beobachte, wenn jemand einfach nur immer so im Fluss seiner Gefühle lebt, ohne Gewohnheiten, kriegt sein geistliches Leben keine Statur. Das war dahinter der Gedanke. Auf der anderen Seite gilt das, in der Therapie sagt man immer, man braucht so lange eine Gewohnheit zu verlernen, eine schlechte, solange wie man sie gebraucht hat, sie zu erwerben. Das ist mühsam. Also es ist ein langer Prozess, wo immer die Dinge wiederholt. Deshalb, weil der Charakter sich daraus auch bildet. Aber das ist jetzt nicht die einzige, das Evangelium. Das war ein Gesichtspunkt. Du hast noch eine Meldung dazu.
Was ich bei dem Punkt ganz wichtig finde, ist, das zusammenzusehen. Dass man sagt, schlechte Gewohnheiten kriege ich nicht raus, indem ich nur die schlechten Gewohnheiten im Blick habe. Sondern eine schlechte Gewohnheit kriege ich nur raus, indem ich eine gute Gewohnheit stattdessen etabliere.
Ja.
Zum Beispiel bei Rauchern ist ja nicht nur Nikotin, sondern einfach diese gemütliche Atmosphäre, das Zusammensein. Da ist es ganz notwendig, was Zweites aufzubauen, was diese Gemütlichkeit, dieses, ich entspanne mich und so weiter, was das an der Stelle ergänzen kann, dass man das im Blick behält, auch bei geistlichen Sachen. Wenn ich eine schlechte Gewohnheit habe, ist ja manchmal ein Bedürfnis dahinter.
Mhm.
Und wie kann ich dieses Bedürfnis durch eine gute Gewohnheit eigentlich
setzen? Das, wie die Bibel das sagt, überwindet das Böse mit dem Guten. Wie entwickle ich etwas anderes dagegen? Das ist ein guter Gedanke. Vierte Wachstumsstufe, die Phase des Erwachsenseins bzw. der geistlichen Midlife-Krise. Oder ich habe das auch die Verstehenskrise genannt. Das, in der Bibel steht für mich in dieser Phase ein etwas älterer Christ mit dem Namen Demas. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 10, schreibt der Apostel Paulus an Timotheus traurig, Demas hat mich verlassen und diese Welt wieder lieb gewonnen. Wir wissen nicht, wie wir das deuten sollen. Also es ist einfach, was ist da ein Bruch in der Biografie dieses Menschen? Und dass er in einer schwierigen Situation den Apostel Paulus verlässt, sogar in der Gefahr ist, sich vom christlichen Glauben zu entfernen und dann an den Rand vielleicht der christlichen Gemeinde zu geraten. Wir sagen manchmal so, es ist eine große Erosion, ein Verlust, den die großen Staatskirchen haben in Deutschland. Viele verlassen die Kirchen. Wir haben eine stille Erosion in unseren Gemeinden. Wer von uns kennt nicht Leute, die dabei waren, sehr intensiv dabei waren, gut dabei waren und die heute am Rand der Gemeinde gelandet sind oder sogar über den Rand gefallen sind. Jeder kennt ein paar. Wie geht das? Ich denke, also mir hat mal jemand gesagt, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, ich habe meinen Glauben verloren wie eine Frau ihre Handtasche. Ist einfach weg. Ich war baff. Wie soll man das erklären? Oder da gibt es alle möglichen Überlegungen. Ich habe schon mal gedacht, ich würde gerne mal ein Buch darüber schreiben, mal genauer die Situation von Glaubensverlust zu erfragen. Nicht einfach Menschen böse anzusehen, die haben uns jetzt verlassen oder die haben uns nicht mehr lieb und die sind jetzt gegen uns. Was geht da im Herzen eines Menschen vor sich? Es mögen Enttäuschungen sein, die zur Erosion des Glaubens führen. Enttäuschungen über sich selber, dass man nicht so wird, wie man dachte. Enttäuschungen, Verletzungen der christlichen Gemeinschaft. Manche hat auch überhöhte Erwartungen an eine Gemeinde, die nicht erfüllt werden. Deshalb, ich hüte mich immer davon, von der Gemeinde als einer Familie zu sprechen. Eine Gemeinde ist keine Familie. ein Hauskreis ist vielleicht eine Familienstruktur, ähnlich. Und eine Gemeinde ist keine Familie. Das ist, ich sagte, weil manche würde ich auch nicht gerne wollen, dass er sich verhält wie in seiner Familie. Da gibt es Mord und Totschlag, will ich in der Gemeinde auch nicht. Aber manche kommt mit überhöhten Erwartungen in die Gemeinde, jetzt soll das alles gut werden und wird enttäuscht von den Menschen. Das kann sein. Dann aber auch, nach meiner Beobachtung, eine Unzufriedenheit mit Gott. Warum hat Gott Dinge in meinem Leben zugelassen oder nicht verändert, wo er das vermutlich doch so leicht gekonnt hatte. Als mein ältester Bruder tödlich verunglückte, hatte meine Mutter später gesagt, dass sie ein Jahr lang nicht mehr beten konnte. Weil unser Gott war so ein starker Gott, der konnte uns vor allem Unheil bewahren. Das war ein ziemlicher Einbruch in ihr Vertrauen, dass ihr in ihrem Bild Leid zu integrieren und solche Nöte und Schwierigkeiten, fiel ihr schwer. Aber es ist noch, die hat den Weg wieder auch, die ist nicht abgängig geworden, aber es sind Erfahrungen oder dass bestimmte Gebete nicht erhört wurden. Also das sind viele Dinge, die, wo ich sage, wenn Gott sich nicht um mich kümmert, kümmere ich mich auch nicht mehr um ihn. Ich weiß es nicht genau. Ich habe so die Midlife-Krise, Verstehenskrise. Ich habe mal jemand gehört, der sagte, der die Frage stellt, was hat mir mein Christsein eigentlich eingebracht? Was ist mein Engagement für andere und für die christliche Gemeinde? Und ein Ehepaar sagte mir in einem Gespräch, die waren so etwas an den Rand geraten, sind aber jetzt zur Zeit wieder auf dem Weg in die Heimat zurück. Sagte, wir haben durch unsere intensive Mitarbeit, scheinen wir vieles Schöne versäumt zu haben. Habe ich gedacht, okay. Warum empfinden Sie das so? Das habe ich bisher noch nicht gedacht. Was hat Ihnen gefehlt? Welche Wünsche haben Sie in sich unterdrückt? Was haben Sie nie offen mit Gott ausgesprochen? Ihr kennt ja die Geschichte das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Wir sehen von dem einen, der gefunden ist, der andere, der verloren ist. Der Ältere ist nämlich eigentlich verloren in der Geschichte, der andere ist ja der Gefundene. Und der sagt zu dem Vater im Gleichnis, Jesus lässt ja eine gewisse Frömmigkeit sich aussprechen, du hast mir nie ein Böcklein gegeben, das ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Das war nicht schön bei dir zu Hause. Der Vater guckte dumm aus der Wäsche. Ja? Kind, alles was mein ist, ist doch auch dein. Warum hast du es nicht genommen? Es gibt ja viele Verzichte, die wir Christen uns auferlegen in Gemeinden selber, die haben mit der Bibel nichts zu tun. Als ich Christ wurde, als junger Mann, war das Erste, was man mir gesagt hat, so, deine ganzen Rock'n'Roll-Platten, die du magst, die musst du jetzt wegwerfen oder verschenken. Das ist vorbei. Die ganze weltliche Teufelsmusik muss weg. Teufelsmusik nannte man das. Ne? Mein Vater war noch durchs Dritte Reich vielleicht ein bisschen geprägt, der sprach dann immer von der Negermusik noch. Ja? Kennt ihr noch die Ausdrücke? Er liebte klassische Musik und Marschmusik und so, mit Posaunen und so. Jeder bei uns musste ein Blechinstrument spielen zu Hause. Haben wir auch gemacht mit Freude, es war nicht schlimm. Als ich in die Gemeinde kam, habe ich gelernt, Vergnügen ist ein falscher Begriff. Jetzt gibt es die Freude am Herrn. Aha. Man muss eher umlernen. Und dann war mehr Kino. Und Fernsehen war auch nicht, gab es auch nicht bei uns. Wir waren ja eine Anti-Welt. Wir haben uns das alles verboten, weil die haben alles gesagt, wir fallen vom Glauben ab, wenn wir mal ins Kino gehen. Oder es hieß dann, wer kennt Sie, ihr habt nicht so eine lange religiöse Tradition. Was wird passieren, du bist im Kino und der Herr kommt wieder. Dann bleibst du zurück. Schrecklich. Schrecklicher Gedanke. Besser, man geht nicht ins Kino. Und Disco gab es noch nicht, Tanzboden zu meiner Zeit. Wenn du auf dem Tanzboden bist und herkommst wieder, dann drehst du deine Runden da alleine. Wir alle sind weg. Okay. Das ist, was alles Schöne haben wir versäumt. Kann man so, darf man so fragen. Geht uns verloren, wenn wir hier intensiv in der Gemeinde mitarbeiten? Wir könnten ja noch ganz andere schöne Sachen machen. Das gibt so eine Phase, ich hatte das nie überlegt, bis so eine Phase, wo ich so über die 50 ging. Was bleibt von meinem Leben? Manche haben der Gemeinde gesagt, so, jetzt baut der, will der Rolko sich da ein Haus bauen. Ich sagte, da habe ich doch nichts von. Ich will dann ein Denkmal, ist doch mir egal. Aber die hätten wahrscheinlich sich gerne so ein Denkmal gesetzt. Das war für mich wirklich, das war keine Anfechtung. Aber was bleibt? Das gibt man ab. Und? Das waren Fragen, die habe ich mir vorher nie gestellt. Ich war einfach voll dabei, voll im Saft. Aber es gibt solche, es gibt eine Zeit, wo man sich die Fragen stellen muss. Und dann gibt es gut, wenn man gute Antworten darauf findet. Und wenn man merkt, man ist beschenkt. In Willowkrieg machen die das so, die machen immer bei der Jahresgemeindestunde, bei ihrer Hauptversammlung, fassen sich immer, machen die Lichter an, machen sich, Willowkrieg, diese Gemeinde in Chicago mit Bill Heibels, die machen dann Lichter an und dann fassen sie an der Hand und sagen, wir sind nicht verrückt, dass wir unser Leben an Gott hingeben und zum Dienst an die Gemeinde. Wir empfangen hier schon Lohn, und erst recht im Himmel. Die versichern sich immer, dass sie nicht verrückt sind. Auch nicht dumm, ja? Weil manches, was wir machen, ist ein bisschen verrückt, oder? Wir müssen es nicht. Du musst es nicht. Keiner von euch muss es. In den Himmel kämen wir doch wahrscheinlich auch so. Ja? Aus Gnaden. Ja? Aber warum tun wir das? Setzen unsere Zeit, unser Geld ein. Ich denke, dass Gott sich freut, wenn wir in dieser Phase, diese Phase abschließen und uns tiefer wieder an ihn hingeben. Aber Gott lässt uns in eine solche Phase kommen, wo wir das nochmal neu überlegen. Will ich das wirklich? Was verliere ich? Was habe ich verloren durch mein bisheriges, auf eine Gemeinde fixiertes Lebensstil? Manche Rentner fangen dann völlig an, nur noch, ich bin ja auch Rentner. Ich reise auch, aber muss nicht jeder so machen wie ich. Aber ja, die Frage, was macht man? Und kann man nochmal sein Leben auch da Gott hingeben? Ich habe das hier genannt, die Verstehenskrise. Ich muss neu verstehen, was ist mit meinem Leben passiert? Was habe ich gemacht? Worauf habe ich verzichtet? Was habe ich gewonnen? Macht mein Glaube Sinn? Macht mein Lebenskonzept Sinn? Das muss bedacht werden. Ich kann das auch einfach übergehen und dann lande ich irgendwo am Rand. Ich muss auch mal Gott sagen können, lieber Gott, ich bin mit dir. Nicht nur, dass du mit mir vielleicht nicht zufrieden bist, ich bin mit dir schrecklich unzufrieden. Es hat mit meinem Leben nicht so geklappt, wie ich das gedacht habe. Und manches hättest du anders machen können. Hält Gott das aus? Ich glaube schon. Er hat schon ganz anderes ausgehalten. Dass man aus seinem Herzen, ist ja oftmals die Dinge, die wir unterdrücken, nicht aussprechen, die nachher in einem Konflikt, in einer Ehe oder in einer Gemeinde, die wir nicht angemessen äußern können, die Dinge, die dann nachher irgendwann wie so ein U-Boot hochkommen und dann auch zur Kollision führen.
Diese Vorwürfe an Gott sind ja nicht unbedingt falsch.
Nein!
Das können durchaus richtig sein, ja. Wenn wir nämlich das Beispiel von Hiob, du hast ja auch Hiob erwähnt,
ja.
Ansehen, dann muss man sagen, der Hiob hat recht gehabt.
Ja.
Und Gott hat ihn zum Schluss ja auch gegen seine frommen Freunde verteidigt. Ja.
Ja.
Insofern sind manche Fragen und manche Anwürfe, die wir an Gott haben, nicht unbedingt falsch.
Ja.
Von unserer Sichtweise stimmen sie sogar, nur von Gottes Sichtweise sind sie wahrscheinlich falsch. Aber Gott versteht es.
Ja, ja.
Ja,
wir können nicht anders. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir das so empfinden und sagen.
Ganz genau.
Ja.
Wirklich ehrlich, der wird solche Vorwürfe an Gott auch in seinem Leben selber schon erkannt haben.
Ja.
Und je länger er Christ ist und je tiefer er einsteigt in die Geheimnisse des Glaubens, umso mehr werden solche Vorwürfe auch da sein.
Ja.
Ich kenne sie aus meinem Leben.
Ja. 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 Hiob hatte nie gedacht, niemals, dass sein Leben eine solche Bedeutung haben könnte. Er saß in der Asche und kratzte sich, ja. Und sagte, verflucht sei der Tag meiner Geburt, wo man meinem Vater sagte, ein Sohn ist geboren. Ja. Er sagt, mit einer Selbstverfluchung ist er da, weil er sagt, das ist beschissen, was ich erlebt habe. Und es heißt in der Bibel, ein Tag des Unglücks, viele Tage des Glücks vergessen. Ja, das ist so. Aber, und Hiob ist ein Modell geworden, auch für Christus letztlich, der Einzige war, der wirklich unschuldig gelitten hat. Da kulminiert das, kommt das nochmal zusammen. Aber wie gesagt, wir sehen in unserem kleinen Ding, in unserem Rahmen nicht, was das werden soll. Wir können uns auch andere Lösungen vorstellen. Ja? Vielleicht gibt es auch wirklich andere Lösungen, aber für uns nicht. Ja?
Also zwei Sachen. Einmal finde ich, dass diese Phase in vielen der Pubertätsphase, der zweiten Phase gleich.
Ja.
Dann ist mir aufgefallen, bei der Stelle, die du am Anfang genannt hast, wenn ich dir einmal einmal bekehrst, dass Jesus vorher dem Petrus sagt, der Satan begehrt euch zu.
Richtig, ja.
Also es hat auch schon wirklich seine geistliche Komponente, das Ganze.
Ja.
Also nicht nur eine psychologische,
ja,
sondern auch wirklich eine geistliche, verbunden mit Angriffen des Satans, im Übrigen auch gerade hier genannt worden.
Ja, ist gut.
Paradebeispiel,
ja.
Weil dem Satan erlaubt es, ihm alles zu nehmen, Geld und Gut, Familie, Gesundheit.
Mhm.
Und dann auch noch die Plage der Freunde wurde ihm geschickt.
Mhm.
Also es ist so ähnlich wie bei John Bunyan in der Pilgerfahrt sozusagen. Ja, man durchläuft so Phasen auch der Ruhe, aber auch Phasen des Kampfes und des tatsächlichen geistlichen Angriffs.
Mhm.
Und das ist der Grund, warum wir auch für Täuflinge, dass wir den Taufbegleiter an die Seite stellen, damit sie einigermaßen gut auch durch diese zweite Phase möglichst hindurchkommen, eine Assistenz haben.
Mhm. Ja. Wenn ihr dann viele Täuflinge habt, ja keine Taufbegleiter mehr.
Das stimmt.
Da muss man das im Kurs machen. So müssen wir das machen. Wir schaffen das nur so eben. Gut. Also das sind wichtige Dinge und das ist ein guter Hinweis noch drauf gewesen, weil da kommt noch eine andere Dimension dazu. Diese Dimension, wo der Satan, diese Nagelprobe, diese blöde Frage, ich hoffe nicht, dass er jemals Gott fragt, im Blick auf mich so, wie er hier fragt, meinst du denn, sagt er, ja, Scheißfrage, Entschuldigung, meinst du denn, dass er dir umsonst dient, dass er dich wirklich meint? Er dient dir, er ist doch nur so fromm, weil du ihn so pamperst. Ach! Das ist blöd. Das ist eine ganz tückische Geschichte. Also das ist noch eine besondere Geschichte, wo man sich nochmal, aber die lassen wir mal. Hast mich nur drauf gebracht, wo der Satan durch das Rost schütteln will, Leute, ob da durchfallen. Also Spreu sind oder ob wir unser Leben Substanz hat. So, das ist die Verstehenskrise. Die Wachstums, könnt ihr noch, ich bin jetzt bald durch, ja, noch. Aber könnt ihr noch so lange? Ihr seid toll. Es bleibt euch nicht so viel anderes übrig. Sonst hätte ich gesagt, wir machen eine Kaffeepause und so. Aber dann sind wir schon in der Mittagszeit. Die geistliche Elternschaft, beziehungsweise Vater und Mutter sein, dafür ist ein Modell, der Barnabas. Der Barnabas ist das Urbild und Modell für die reife elterliche Person geworden. Er ist das Modell eines Mentors. Er ist immer zur Stelle, wenn Menschen gefördert werden müssen in ihrem Potenzial. Die Bibel berichtet uns, dass Paulus, der irgendwo in Tarsus ist. Aber Barnabas hat ihn gespeichert. Der Mann hat Potenzial, sagt er sich, und geht hin und sucht den Paulus auf und sagt, Gott hat eine Berufung für dich und wir könnten zusammenarbeiten. Er nimmt ihn erstmal in die Gemeinde in Antiochien, in die Gemeindearbeit rein, fördert ihn, ist mit ihm auf die Missionsreise, fördert ihn, lässt ihn reden, hält sich zurück, betet für ihn, setzt ihn ein, setzt das Potenzial bei Paulus frei. Der Paulus ahnt das gar nicht, was der Barnabas ihm sonst wäre mit seinem Freund und Mentor etwas netter umgegangen, als der Konflikt war. Hat gar nicht begriffen, welches Kaliber der Barnabas hatte. Der Barnabas ist dabei, fördert den Paulus. Und als es einen Konflikt gibt mit dem Johannes Markus, das war der Neffe von Barnabas, der sie bei der ersten Missionsreise verlassen hat. Da die alten Kirchenväter berichten davon, dass Johannes Markus den Paulus zweimal am Sabbat um Vergebung gebeten hat, kniefällig, ihn doch wieder mitzunehmen. Und Paulus hat ihn nicht mitgenommen. Er sagt, wer versagt hat, hat versagt. Junge, du bist für die Sache nicht geeignet. Aus, die Maus. Da war er noch kein geistlicher Vater, sondern da war er noch in der Anphase. In der Phase wäre ich auch nicht gerne mit Paulus unterwegs gewesen. Ein Haudegen. Man muss so ein Standing haben, wenn man die Welt durchreist. Ja? Da darf man Tod und Teufel nicht fürchten. Und da sagt der die Bibel berichtet, dass Johannes, der Barnabas, sich des Johannes Markus annimmt, der sieht in ihm das Potenzial. Und er trennt sich von seinem Freund, war vielleicht auch gut zur Selbstständigwerdung. Und der Barnabas zieht mit jemand Silas, mit einem anderen ab, und der kümmert sich weiter um Johannes Markus und fördert ihn. Und später wird der Johannes Markus der geistliche Sohn und Petrus wird der. Der fühlt sich von Petrus viel besser verstanden. Die waren kongenialer. Ja? Petrus und Johannes Markus, das war ein besseres Gespann als Paulus und Johannes. Also Paulus und Markus. Die passten nicht zusammen. Die Chemie. Das wäre dem Paulus nie passiert, dass er gesagt hätte, ich will verflucht sein, wenn ich diesen Jesus nicht kennen sollte.
Lieber Gott.
Ja. Ist ja manchmal in der Gemeinde auch, dass wir uns an unseren Persönlichkeitsstrukturen auch reiben, weil wir so unterschiedlich sind. Man muss so gucken, wenn man einfach nicht richtig zusammenpasst und Mühe hat, sich zusammenzufinden.
Ja. Ist nicht auch eher in der Wachstumsphase ein Stück weit? Also vielleicht, dass die Persönlichkeit eine Rolle spielt, plus die Wachstumsphase und in den höheren Wachstumsphasen kommt man wieder mehr zusammen. Paulus und Johannes Markus kommen ja auch wieder zusammen und Paulus sagt, das ist ein guter Mitarbeiter.
Der ist sehr nützlich. Den habe ich unterschätzt. Also klar, der ist nachher Bischof von Alexandria gewesen, ist dort in Märtyrertod gestorben übrigens und ist zum Nationalheiligen der Stadt Venedig geworden. Das ist ja der Markusplatz in Markuskirche. Da sind seine Gebeine überführt worden nach Venedig. Er ist wirklich zu einer prägenden Gestalt geworden, nur nicht in diesem Modell, wie das von Paulus vorgegeben war. Und sicherlich, ich würde auch sagen, das war eine Phase der Anfangszeit der stürmischen Phase bei Paulus selber, wo er den Mentor hatte, aber auch noch nicht seine Tiefen richtig ausgelotet hatte. Er ist ja auch nicht gleich für den Himmel fertig gewesen. Und das ist hier nochmal, wo sich etwas entwickelt, wo man Menschen sieht, Menschen fördert und einfach eine andere Gottesbeziehung gewinnt. Mir hat mal jemand gesagt, ich kann seit einiger Zeit in meinen Gebeten einfach nicht mehr nur Gott oder Vater oder nur Jesus sagen. Ich muss überall das Wort Herr dazu setzen. Gott ist so groß und anders, so ehrfurchtgebietend. Da habe ich gemerkt, er ist in einer anderen Phase. Irgendwas ist mit ihm passiert. Er ist inzwischen schon der Betreffende im Himmel. und ich freue mich, ihm zu begegnen. Der ist Russlanddeutscher, der weiß, wo die besten Plätze im Himmel sind und wo man das günstigste einkaufen kann im Himmel. Der wird mir das alles sagen. freue ich mich unheimlich. Dass wir waren ein gutes Gespann. Er sagte, du bist unsere geistliche Papa, weil ich sie zum Glauben geführt habe in meiner Zeit und getauft habe. Habe ich gemerkt, wie in der Entwicklung der Betreffende durchgemacht hat. Sagte, ich konnte als in Russland eine Stunde lang fluchen, ohne abzusetzen. Auf Russisch kann man gut fluchen, sagte er. Und als ich sie besuchte, hat er mir immer so ein Glas Wodka hingestellt. Ich sagte, Erwin, das Glas Wodka kann ich nicht trinken, ich muss ja noch nach Auto fahren. Er sagte, dann kam ich nächstes Mal damit rein. Aber nicht, dass du denkst, Erwin ist jetzt, wo er Christ geworden ist, geizig geworden. Nur weil du ihn nicht vertragen kannst. Dann hat er innerhalb von 10 Jahren die Bibel 14 Mal durchgelesen. Von hinten nach vorne. Hatte seinen urwüchsigen, seinen Humor und seinen Witz behalten. Er war nicht so fromm abgedreht, ja. Deshalb freue ich mich, im Himmel ihm zu begegnen. Er sollte, sollte operiert werden. Er hat einen Tumor am Magen, am Darm gehabt. Sagt der Arzt zu ihm, wir müssen sie operieren und einen künstlichen Ausgang machen. Sagt er, Herr Doktor, was ist das Kind von einem König? Ein Königskind. Soll ein Königskind mit Missbeutel gehen? Also auf ihn freue ich mich im Himmel. Aber ich habe nur den Reifungsprozess wirklich so mitgekriegt, das war in einem Schnellreifegang ging der durch. Unglaublich. Ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter ist jemand, der seinen Weg so geht, dass andere Sehnsucht bekommen, denselben Weg zu gehen. Habe ich mir das mal so aufgeschrieben. Was sind die Aufgaben? Veränderung der Motive. Es wird verändert sich, sie sind nicht mehr so selbstbezogen. Sondern die Förderung anderer. Wir können andere auch in den Mittelpunkt schieben. Ja, ich fördere andere. Aus Wissen, das man so ansammelt, wird Weisheit hoffentlich. Das heißt Einsicht. Anwendbares Wissen ist Weisheit. Ja. Einsicht in die Zusammenhänge, wie Dinge funktionieren. Zunahme der Erkenntnis Gottes. Und auch Gelassenheit. Dass bestimmte Sachen man loslassen kann. Interessant, dass in dieser Phase manche auch eigentlich die Blüte ihres Lebens erfahren noch. Zum Beispiel der Pfarrer Otto Rieker, in der Phase hat er das Adelsboden aufgebaut. Und der Pfarrer Kemner Krelingen, das sind auch altersmäßig in der Phase. Das ist erstaunlich. Manche erleben einen geistlichen zweiten Frühling. Das ist gar nicht so, so selten. Aber andere brechen auch weg. Das hat man auch. Ja, mich hat es mal erschreckt, als mein Kollege von einem jetziger, der Heiner Wuss, von einem Kollegen sagte, den er besuchte, und der nach seiner Pension nur vorm Fernseher hieß und Zigarren qualmte. Ein führender Mann in den Gemeinden. So ein Abbruch. So schrecklich, oder? Hängst du vorm Fernseher und qualmst seine Zigarren? Das war's. Muss nicht sein, oder? Muss man nicht. Ja, es ist natürlich, da ist was richtig dran. Ich habe ja auch gemerkt, wenn die Herausforderung durch eine gewisse Funktion wegfällt, dann fällt die Herausforderung zum Beten weg, die Herausforderung zum Bibellesen, die Herausforderung zur Hingabe. Die Aufgabe, die wir haben, macht uns ja auch geistlich stark. Und deshalb ist es wichtig, dass man irgendwas sieht. Der Brennstoff, woher kommt der? Und das muss man, das ist einfach wichtig, dass man guckt, wo kriege ich meinen Brennstoff her? In Therapie hat mal jemand gesagt, die Menschen, die wir stützen, sind unsere Stützen. Ja.
Dass man das nicht verwechselt, die Aufgabe ist nicht meine Freunde, das sind nicht meine Freunde, sondern das kommt mir bei dem Mann so in den Gedanken, wo sind denn da seine Freunde?
Ja, der war in der Funktion. Unser, ich habe das bei einem anderen Gemeindeleiter auch beobachtet, in dem Ort, wo er nicht mehr Gemeindeleiter war, war er nichts mehr. Nichts, weniger als nichts. Das ist so schrecklich. Schrecklich. Ja.
Und das zeigt sich eben auch in unseren Gemeinden immer wieder. Und da ist natürlich dann die Gefahr, gerade beim Pastor noch mehr,
ja, aber, ja.
Dass dann, wenn er nichts mehr ist in der Gemeinde, eben auch nichts mehr da ist. Ja,
ja. Ja, die Frage, wie man vernetzt ist und wie man Beziehungen, das ist die Frage, wie stark lasse ich Menschen an mich heran auch? Und wie stark bin ich eine offizielle Person, die die Rolle spielt?
Ja, aber ich glaube, man muss auch sehen, dass auch bei uns in den Gemeinden oft so ist, dass eine Person definiert wird über ihre Aufgabe.
Ja, das ist im Leben. Das ist generell. Ich muss immer aufpassen. Ich hake immer ein, wenn es ums Gemeinde geht, weil unter Menschen ist das so.
Ja, natürlich.
Ja, ja. Und in der Gemeinde auch.
Auch in der Gemeinde. Ja. Da sollte es vielleicht weniger sein.
Denkt man immer. Ja.
So ist es klar. Aber in der Gemeinde ist es genauso. Und deshalb verstehe ich den Mann irgendwo gut. Und vielleicht hat er auch dieses Gefühl gehabt, sein ganzes Leben was verpasst zu haben.
Ja, das hat er noch. Blieben nur die Zigarren. Das Fernsehen. Das hat mich so erschreckt, als ich mir gesagt habe, nun rauche ich nicht, aber ich esse gerne gut. Aber
deswegen ist Teamarbeit so wichtig. Nicht alleine arbeite, sondern im Team, wo ich wieder gespiegelt werde und wo die mal sagen, jetzt ist da mal du dran.
Ja.
Persönlich.
Ja. Ja, und wichtig, dass man nicht auf eine offizielle Rolle, dass man Menschen an sich heranlässt. Ich glaube, das ist wichtig. Er hat, der andere Gemeindeleiter, den ich vor Augen habe, der hatte eine offizielle Persona, so eine Struktur. Und er hat sein Geheimnis erkannt, auch dass er leicht alkoholabhängig und tablettenabhängig war. Und das brach dann so zusammen. Es tat mir der Seele weh, aber es kann vorkommen. Und da muss man nur gucken, ja, das ist, was mache ich, dass es anders ist. Das kann weg. Wenn Leute sich nicht identifizieren mit einer Arbeit, erreichen sie nichts. Man kann es so schlecht miteinander auseinander. Du kriegst oft die Dinge nicht so gleichmäßig geschafft. Wenn du eine Sache, auch eine Gemeinde aufbauen willst oder eine Firma oder irgendwas aufbauen willst, musst du mehr als 100%, wenn es das gäbe, reingeben. Sonst, und das verbraucht dich, und das ist die Motorik, und das ist die Kunst dann, immer wieder natürlich das andere auch zu finden, aber ich würde jemanden nicht verurteilen wollen, der das nicht so schafft in der Balance. Es gab Phasen in meinem Dienst, wo ich gesagt habe, bei mir selber, ist das mehr mein frommer Ehrgeiz? Also ich will etwas im Leben erreichen und muss etwas erreicht haben. Wir sind so trainiert worden zu Hause. Jeder, meine Brüder, eine Firma aufgebaut. Jeder muss irgendwas im Leben zustande kriegen. Ja? Das ist ein Programm. Danach läuft man. Und es ist nicht schlecht. Andere profitieren ja auch davon. Aber wie hält man das zusammen?
Aber es sollte das Leistungsdenken nicht im Vordergrund sein.
Ja. Das ist beides zusammen. Aber wenn du Leute nicht hast, die ein Leistungsdenken haben, passiert auch nichts. Du brauchst in der Gemeinde Leistungstypen,
ja, aber es soll
die fleißig sind und ja, zuverlässig.
Richtig, aber ja. Ich denke, ich weiß nicht, ob dann die Menschen immer, wenn die unzufrieden sind und immer denken, es ist zu wenig Leistung da oder zu wenig Aktivität, ob das dann meiner Meinung nach nicht richtig ist. Ja. Weil ich denke, da braucht er ja auch derjenige auch selbst irgendwie Hilfe, ja, dass die Beziehung auch wieder stimmt.
Das ist ein schwieriges Ding, das auszubalancieren. Das sind nicht Alternativen. Ne? Das ist sowohl als auch.
Ja, ich hab mal von einem Kreis, wenn man sich so einen Kreis vorstellt, da sind verschiedene Kuchenstücke. Und der Mensch hat ja eine Seele, Körper und Geist. Und das muss alles richtig verteilt sein. Also, dass man nicht nur in der Gemeinde ist, sondern dass man auch mal Zeit hat für soziale Kontakte oder private Sachen, dass man vielleicht auch ein Hobby hat, dass man Ausgleich hat, genau das Gegenteil, dass sich das ausbalanciert, dass es nicht in eine Richtung geht, sondern dass es
rund ist.
Dass es eine Einheit gibt.
Ja,
gerade wenn man viel im Büro sitzt, dass man dann vielleicht körperlich auch mal einen Ausgleich mit spazieren geht oder dass das alles so ein bisschen in der Waage bleibt. Ne? Ja.
Du willst uns sehr Menschen an sich heranlassen.
Ja.
Betonst du eigentlich Bedeutung von Beziehungen für diesen Balance und auch allgemein für die Gemeinde?
Ja, ja. Dass man nicht eine Rolle nur spielt, sondern dass man dass man Mensch bleibt. Also ich sage es, das ist so säkular gesagt, ja. Dass man erkennbar bleibt. Und dass man, ich finde bei unserem Gemeindeleiter, mit Gebhard Mokrosi, so schön, mit ihm kann man so herrlich lachen und auch dummes Zeug machen. Das zieht auch die jungen Leute natürlich enorm an. Er ist, und bei Erwin gefiel mir das auch, bei Erwin, von dem ich erzähle, Erwin Reschke, er war witzig und originell geblieben. Er war erkennbar in seiner Person. Ja? Das war die Person. Die hat er nicht verloren durch sein Christsein. Mancher entwickelt so eine christliche Person. Ja? Und dann wird das. Und dann ist es nicht mehr. Er spielt dann eine Rolle als Christ. Er spielt das Christsein. Ist ja in einer gewissen Phase auch nötig. Aber es. Wie kann man zu einer Echtheit finden? Ja, das ist einfach. Dass man, ja, da muss man reifen dazu, dass man Mut hat auch zu sich selber und auch sich mal ein Ei drauf pellt, was andere denken. Ja. Es ist doch so, oder? Sechste Waschung. Jetzt kommt der Paulus doch nochmal zu Ehren. Da steht der Apostel Paulus dafür, wo man in seinen späteren Briefen diese tiefe Verbundenheit mit Gott und seine Lebensreife auch erkennen kann. Und auch Bekenntnisse, die von einer tieferen Vertrautheit mit Gott sprechen, wo es nicht mehr so stark von der Leistung her orientiert ist. Der Apostel Paulus war ein Macher. Ja, der war, das muss aber jemand sein, der so ein Gemeindegründer ist. Der muss ein Macher sein. Ja? Wenn der hat, ich weiß nicht, 6000 Kilometer oder mehr zu Fuß abissen. Und das ist mehr noch. Ich glaube 12.000. Es hat mal jemand ausgerechnet, was er marschiert ist. Das ist unglaublich. Aber das hat auch mitbewirkt, dass ich glaube nach dem ersten Jahrhundert waren 10% oder wer der damaligen Bevölkerung waren Christen. Das war, da hast du ein paar Pioniere, die das so durchziehen. Und erst bei ihm kann man dann nachher sehen, wie er zum Ende wird, andere fördert. Das hat er schon eigentlich immer. Hat er von Barnabas abgeguckt oder wo. Er hat immer Leute mitgehabt, die er aufgebaut hat und gefördert hat. Und die er wirklich gecoacht hat, wie man das heute nennt. Und da ist er in die Phase der Freundschaft mit Gott. Das ist so die letzte Phase. Es ist eine ganz kostbare Phase, in die wahrscheinlich nur ganz wenige reingeraten. Oder da reinfinden. Im Alten Testament werden nur zwei Menschen Freunde Gottes genannt. Wer weiß das, welche die beiden sind? Nee, Henoch nicht. Abraham und Mose werden Freunde Gottes genannt. Das ist das letzte, kostbarste, wo Gott sich einem jemanden anvertraut, wo man gewissermaßen nicht ganz auf Augenhöhe mit Gott, aber wo etwas ist. Wie könnte ich Abraham etwas verschweigen, sagt Gott, ja? In diesem, da entsteht nochmal, da geht das Herz Gottes nochmal auf, natürlich. Hiob war sicherlich auch so ein solcher Freund. Aber wie gesagt, das ist so für mich wahrscheinlich so was ganz Kostbares so am Ende. Wenn man sagt, das bei Paulus so, Christus ist für mich das Leben. So ist es. Das ist mein Lebensinhalt, ist mein Leben. Oder wenn er sagt, der Paulus, Gott wollte an mir wohl sein Erbarmen und seine ganze Geduld offenbaren. Oder durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. So, wo jemand tiefer versteht, was Gnade ist. Von dem alten Evangelisten Moody wird erzählt, dass er einmal ein Studium darüber gemacht hat, über das Begriff Gnade. Und dann war er so begeistert, dass er war ja ein stürmischer, so ein 2-Meter-Mann, ist aus dem Haus gesprungen und ist bei jemandem unter den Regenschirm und hat gesagt, wissen Sie, was Gnade ist? Ein bisschen irre, ja, aber der war verdutzt. Hühne kommt da unter seinen Schirm. Aber er musste das mit jemandem teilen. Er war ein echter Evangelist, ja. Und das ist so, wenn Leute oder der Philipp Yancey schreibt das Buch What is so amazing on grace, so glaube ich so. Oder was ist, wie heißt das auf Deutsch, lieber, das Buch? Ein super schönes Buch, wo er das beschreibt. Philipp Yancey ist so der europäische, der amerikanischen Schriftsteller. Wenn ihr da ein Buch lest das sind immer sehr interessante Bücher. Also da ist eine Erfahrung von Gnade. Philipp Yancey. Mit Y beginnt das. Yancey. Sehr, sehr gute Bücher. Ich habe so gut wie alle von ihm. Die finde ich ganz hervorragend, weil die sehr kritisch sind. Also nicht kritisch, sie sind ausgewogen kritisch so. Sind nicht so überschwänglich, weil er ist ein anderer Typ. Er ist mehr europäisch, es gibt ja in Amerika die Südstaaten-Christen, die Nordstaaten-Christen, die haben eine andere Mentalität, oder Oststaaten. Ja? Das ist mehr europäisch-britisch geprägt. Ja, wo jemand hier versöhnt ist mit dem Leben. Es ist durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Es ist jemand mit sich, mit dem Leben ausgesöhnt. Das ist so. Das ist einfach schön. Stelle ich mir auch gut vor. Und dann bei Paulus kann man wiederholt merken, freut euch in dem Herrn alle Wege. Er jammert nicht. Der ganze Philipperbrief ist voll. So eine Altersfreude, Heiterkeit. Wobei es auch Altersdepressionen gibt, ja, das stand auf. Ja? Man wird im Alter leicht missmutig. Kennt ihr das bei Älteren, wenn man älter wird? Dann kommt man in dieses knackige Alter, dann knackt es da und dort, ja. Kann man leicht missmutig werden, weil man immer irgendwie ein Wehwehchen hat. So schrecklich. Aber es gibt auch Leute, die haben hier in der Gemeinde, die haben eine eigenartige Heiterkeit. Das ist ein Zeichen von Reife. Da bin ich noch auf dem Weg zu. Also, ja, ist schön. Ja, ja. Der Apostel Paulus sagt, es sieht mir nach beiden Seiten. Ja. Am liebsten würde ich das Leben hinter mir lassen und bei Christus sein, was wäre bei weitem das Beste. Aber es ist wichtiger, dass ich noch hier ausharre, weil ihr mich noch braucht. Es ist aber jemand versöhnt mit dem Leben bei allen Schwierigkeiten, Anfechtungen. Finde ich ein Zeichen, das ist ein Zeichen von Reife. Was sind die Aufgaben? Man ist in dieser Zeit Modell und Vorbild. Die Aufgabe ist, eine gewisse Christusähnlichkeit zu gewinnen und auch zu verkörpern, wenn es irgendwie geht. Dass man stärker aus dem Sein heraus wirkt, aus dem, was man ist, als aus dem, was man tut. Also solche Leute braucht man natürlich. Wenn die Gemeinde solche Leute hat, ist die Gemeinde gesegnet. Ich hatte in meiner Gemeinde wenigstens 2, 3, als ich kam, die waren solche Leute. Die waren, man war durch die Begegnung mit ihnen gesegnet.
Die ruhen so in sich selber.
Die haben das, was sie das war einfach Ermutigung, was sie ausstrahlten. Und Gelassenheit aus Verstehen, ja, und Loslassen. Ja, ich verstehe das. Ich habe einer unserer Ältesten in der Gemeinde damals, der war so auch über 90, der freute sich, als manche so sagten, die haben ja gesagt, den schlimmen Satz, hat jemand gesagt, der Rolko tauft noch die Gemeinde kaputt. Weil wir immer, es gab noch mehr Menschen zum Glauben, der Rolko tauft noch unsere Gemeinde kaputt. So. Einen anderen hatte ich, den ich erkenne. Er sagt, er hat sich über jeden gefreut, natürlich von Herzen. Dafür hat sich der Bau rentiert, die ganze Arbeit, die man sich gemacht hat. Das Menschen zum, ja, das ist doch der Sinn der ganzen Kiste, dass wir ein paar in den Himmel mitbringen. Und so. Und der schrieb jedem Neuen auch zum Geburtstag eine Karte. Und er freute sich kindlich über jeden Neuen. Hat sich über jeden versucht noch irgendwie, war voll dabei. Nun kam er aus dem Bauwesen ursprünglich. Der freute sich immer, wenn gebaut wurde, natürlich. Und wir haben in meiner Phase 2-mal total gebaut. Wir haben einmal die Kirche erweitert mit 1,2 Millionen, die Empore rein, 200 Plätze mehr und Nebenräume. Und wir haben dann im Jahr 2003 nochmal alles, was wir 1989 gebaut hatten, nochmal abgebaut. Und haben nochmal gebaut. Nicht schöner, aber zweckmäßiger, ja. Und weil wir es gedeckelt hatten und wir haben gesagt, das Gebäude soll nur für 10 Jahre reichen. Und dann entweder ist der Herr wiedergekommen oder wir müssen neu bauen. Jetzt haben wir gerade wieder neu weitergebaut und es ist zu wenig und es ist komplett ein Familienzentrum. Also das für eine Architektin wäre das wahrscheinlich schön. Und er kam aus dem Baugeschäft, deshalb habe ich es erzählt. Er freut sich immer, wenn was am Entstehen war. Ja. Und wir haben mit seiner Stimme, eine Stimme Mehrheit, haben wir den ersten Bau durchgekriegt. Wir haben gesagt, Umbau. Wir haben ja, große Dinge werden mit geringen Mehrheiten geschaffen, haben wir immer gesagt. Eine Stimme mehr. Bitte?
Das war ein großes Risiko.
Ach.
Eine Stimme.
Kein Problem. Wenn du den letzten mitziehen willst.
Das haben wir nie gemacht.
Ja, ja. Wenn du den letzten mitziehen willst, kommst du nirgendwo hin. Wenn du mit dem letzten Soldaten die Schlacht schlagen willst, ja, dann, wo kommst du? Ich meine, vielleicht wäre es gut gewesen beim Adolf, wenn er auf den letzten Soldaten gewartet hätte. Aber ich meine, ich habe das ja, als wir zu der Gemeinde, zur Vorstandsklausur da zusammen waren, gesagt, manche haben die Aufgabe, dagegen zu stimmen. Finde ich nicht schwierig. Weil die wissen genau, warum etwas nicht geht. Und das muss man ernst nehmen. Die haben einen Blick für die kritischen Punkte. Aber man darf sich nicht danach, man muss das dann aufnehmen und besser machen, aber nicht danach richten. Das kann man auch in keiner Firma. Das geht im Leben überhaupt nicht. Wann sind schon alle dafür? Höchstens in einem Anflug von Mann, wie bei Goebbels, wollte den totalen Krieg, wenn alle schon überdreht sind, in einer Massenhypnose sind, dann stimmen alle dafür. Und die reißen auch den Arm hoch, die nicht wirklich dafür sind. Aber gut, das ist nur eine Frage, wie man damit umgeht, mit großen, geringen Mehrheiten. So, das ist die Frage an uns. Wo glaube ich, dass ich mich bei meiner geistlichen Reise bzw. Entwicklung befinde? In welcher Testphase stecke ich vielleicht gerade? Was könnte ich tun, um mein geistliches Leben zu fördern? Hat jemand eine Idee gewonnen, in welcher Phase er steckt, in welcher Entwicklung? Sagt er, ich habe mich irgendwie darin erkannt, das könnte sein. Wer outet sich? Coming out.
Schwierig,
ja? Ja. Man kann höchstens sagen, man will vielleicht auch nicht darüber reden, sagt, ich bin gerade in dieser Phase jetzt, in der Verstehenskrise. Ich denke gerade, was habe ich gemacht mit meinem Christsein? Rentiert sich das, was ich mache? Du darfst so fragen. Es ist berechtigt. Es ist angemessen. Nur wäre es schön, wenn du eine gute Antwort darauf finden könntest. Ja? Oder jemand ist in einer Erlebniskrise. Geh nochmal ganz am Anfang zurück. In der Erlebniskrise, wo die wenig geistliche Erfahrungen sind, wo man einfach das aushalten muss mit den Erfahrungen, die man bisher hatte. Ich habe sie nicht hintereinander. Okay, die Erlebniskrise. Die Zeit des Erwachsenwerdens, die Übungskrise, die Verstehenskrise, dann die Vertrauenskrise. Also, wo stehen wir und wo? Die sind zugelassen, sie sind angeordnet. Da ist nichts falsch bei, nur die Frage ist, wie man die bewältigt. Das ist die Sache. Ja.
Das haben wir diese Reifen, die am Schluss da irgendwo fehlen in der Gemeinde.
Ja.
Und dann ist fertig.
Es gibt manche Gemeinde, die ist, wahrscheinlich gibt es so Zyklen, auch in einer Gemeindegeschichte überhaupt. Ja. Wie Organisation, man sagt ja in der Organisationspsychologie, gibt es solche Zyklen, durch die die Organisationen gehen. Vielleicht gibt es auch da solche wirkliche Zyklen, habe ich jetzt noch nicht darüber nachgedacht, wie eine Gemeinde durchlebt. Und manche Gemeinde, das ist für uns ja allen klar, erlebt eine Krise, kann die aber nicht deuten. Aber Gott lässt die zu. Aber was macht man daraus? Ja?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die einzelnen Stufen, können wir vorstellen.
Also ich könnte mir, ja, jetzt höre ich mich. Vorstellen, dass die einzelnen Stufen in verschiedenen Konfessionen besonders stark vertreten sind. Also, dass die erste Stufe besonders stark in der Konfession A vertreten ist,
ja.
Die zweite Stufe in der Konfession B und so weiter.
Ja.
Also, mir ist bewusst geworden, dass es so gedacht, ich bin in unterschiedlichen Bereichen meines Lebens in unterschiedlichen Phasen.
Mhm.
Wo also das eine mit dem Hinterfragen von manchen Sachen wieder neu orientieren, mhm. bei dem anderen eigentlich eher so an manchen Stücken auch ja wieder mehr gelassen hat. Also es ist je nachdem, in welchen Bereich meines Lebens ich reingucke.
Ja.
Ja, wer? Lass uns geordnet runtergehen zu dem Würstchen.